Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Sendung ist Herr Mike Hosang. Mike, bist du hier mit in der Leitung?
Ich bin hier.
Mike, schön, dass du hier heute mit dabei bist. Du bist Professor für Philosophie in Görnitz und wir haben dich eingeladen, weil du gemeinsam mit zwei anderen Autoren, mit dem Herrn Professor Hütter und mit Anselm Grün, ein Buch geschrieben hast über die Liebe. Dieses Buch heißt »Liebe ist die einzige Revolution«. Kannst du einfach ganz kurz sagen, was ist dieses Buch, was ist die Idee dieses Buches und wie kamst du zu diesem Buch?
Ja, Thomas, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich probiere das mal kurz, den Sinn und Grund und Hintergrund des Buches zu umreißen. Frage, wo ich anfange. Ich fange mal beim Philosophischen an. Und zwar war Hintergrund die Frage, welche Kraft, welche Energie, welche Qualität, welches Potenzial in uns Menschen uns befähigen könnte, halt die vor uns liegenden Herausforderungen, Probleme, Transformationsprozesse, die die moderne Gesellschaft so hat, zu lösen. Aus der Erfahrung heraus, dass alle, sag mal, in den normalen heutigen wissenschaftlichen Ebenen da gehandhabten Themen, das ist, die einen beschäftigen sich mit der Naturwissenschaft und die anderen mit Sozialökologie und die dritten mit kulturellen Prozessen, offenbar zu kurz greifen, da sie alle nur Teilaspekte der Wirklichkeit behandeln, aber nicht, sag mal, die tiefen Dimensionen berühren, die einzig eben die Kraft, die Energie, die Inspiration liefern könnte, diese doch nötigen und inzwischen anerkannten großen Transformationsprozesse auszulösen. Und bei der Suche danach, das war die Vorgeschichte des Buches, wurde uns dann immer klarer, dass es ja zumindest einen Begriff gibt, philosophiegeschichtlich, kulturgeschichtlich, der in allen großen Traditionen, in allen großen Philosophien, in allen großen auch Religionen auftaucht, den man jetzt mal mit dem Symbol Liebe in verschiedenen Sprachen, verschiedenen Bedeutungen am kürzesten umreißen kann. Und so war dann der Versuch, ob es nicht möglich ist, diesen Begriff, der in der modernen Gesellschaft und Wissenschaft auch wiederum reduziert wird, auf verschiedene eben Teilbereiche. Er wird im Allgemeinen entweder verwendet eben für persönliche, private, romantische Beziehungen oder er wird eben religiös irgendwo in den Himmel projiziert und verliert aber so auch seine eigentliche Bedeutung. Und so war die Idee, kann man den Begriff rekonstruieren, indem man ihn quasi als übergreifenden Grundbegriff des Seins, der Evolution, der Schöpfung sichtbar macht. Das war der Versuch und deshalb auch die drei Beteiligten, also Anselm Grün, so für die theologisch-metaphysische Dimension, Gerhard Hüther für die, sag mal, biologisch-psychische und ich halt für die kulturell-soziale, um quasi so die grundlegenden Bereiche des Seins abzudecken. Und der Prozess des Buches war, ob es möglich ist, uns selbst jetzt mit diesem Begriff zu verständigen, eine gemeinsame Sprache zu finden.
So. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Begriff Liebe ist einerseits ein großer Begriff. Andererseits kann man sagen, ist er auch ein übernützter Begriff. Und du hast jetzt ja wirklich versucht, das kurz anzureißen, dass sie das einerseits aus einer metaphysischen Sicht ansprechen wollte, jetzt andererseits aus einer biologischen Sicht, andererseits eben auch aus einer philosophischen. Da geht es doch um auch eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Kann so ein Begriff wie Liebe wirklich hier tragfähig uns neue Erkenntnisse liefern, frage ich mal. Ist das nicht ein Begriff, der zwar schön ist, jeder von uns hat ja einen positiven Bezug zu Liebe, aber wenn man jetzt sagt, Liebe ist die einzige Revolution, was ist wirklich das, was hinter diesem Begriff steht? Was motiviert euch, diesen Begriff zu nehmen?
Gut, ne, erstmal, der Titel ist ja ein Zitat von Krishnamurti. Der hat diesen Satz geprägt, Liebe ist die einzige Revolution, den haben wir es also nicht ausgedacht. Und drückt damit ja quasi eigentlich schon die Antwort auf deine Frage aus. Dass Liebe, wenn man sie in diesem Sinne versteht, wie sie da gemeint ist, ne, sag mal, als die eigentliche Qualität, Bedeutung, wie viele andere metaphysische Grundbegriffe, ob nur Gott oder Allah oder Jesus oder Ungrund, wie immer, also die Begriffe sind quasi im tieferen Sinne erfasst, als die Grundenergie in der Evolution. Am klarsten hat es mal mein Lieblingsphilosoph Fichte umrissen in seinen Grundzügen, in seiner Anweisung zum seligen Sein. Und zwar so, dass wenn man also nach dem Grund halt des Seins sucht, dann muss das etwas Erfüllendes sein, etwas, was erfreut, inspiriert, weil sonst wäre der ganze Zustand, die ganze Schöpfung, die ganze Evolution, die ganze Welt nicht wirklich verstehbar, begründbar. Wenn man sie wie heute vor allem physikalisch denkt oder wie früher irgendwo göttermäßig, berührt das nicht so die eigene Tiefe da, wo jetzt ist die andere Dimension. Jeder in seiner persönlichen Lebensgeschichte irgendwo mal, ob nur als Kind durch die Mutterliebe, ob als Erwachsener durch diverse Formen von wirklicher Berührtheit in Liebe gemacht hat, dass es eine Qualität von Existenz, von Erfülltsein gibt, die man nicht zufällig mit diesem Begriff Liebe umschreibt. Das ist ein Zustand, da ist man frei von Ängsten, frei von Egointeressen. Man ist so erfüllt von der tiefen Freude des Seins, dass man die Verströmung verschenken möchte. Ich glaube, jeder hat den irgendwo mal erfahren, auch wenn er in unserer heutigen anders organisierten Kultur nur fragmentiert zuständig ist oder fragmentiert erfahrbar ist, aber jeder kennt ihn irgendwo. Mhm. Insofern kann man, denke ich, spontan diese Brücke schließen zwischen dem metaphysischen Versuchen zu sagen, das ist der Grund des Seins und auch der persönlichen Erfahrung, dass man eigentlich in der Tiefe seines Seins weiß, ja, es gibt da einen anderen Seinszustand oder einen Grundzustand, der macht Unmögliches möglich. Der befähigt mich selbst zu Dingen, zu denen ich sonst nicht fähig bin.
Dann lass mich doch auch konkreter einsteigen, weil wir reden einerseits von einer sehr persönlichen Erfahrung, aber andererseits reden wir auch von der Veränderung von Gesellschaft.
Ja.
Revolution hat ja auch diese Dimension der Veränderung von Gesellschaft.
Genau.
Wie und wo würdest du sagen, dass Liebe wirklich so eine gesellschaftsverändernde Kraft war? Kann man sagen, wenn man jetzt historisch zurückblickt und unsere Weltgeschichte uns anschaut, ja, Liebe hat wirklich das, hat diese Kraft hier gezeigt. Liebe ist wirklich etwas, was Revolutionen auslöst, was gesellschaftlichen Fortschritt auslöst, was Transformations auslöst. Ist das etwas, wo man wirklich auch die Geschichte hier mit in Anspruch nehmen kann?
Okay, irgendjemand schaltet mich jetzt zwischendurch ständig stumm. Jetzt bin ich jetzt wieder hörbar?
Du bist hörbar, ja.
Okay, gut. Ja, also das Buch haben wir uns ja auch nicht quasi nur ausgedacht, sondern wir beziehen uns ja doch auf durchaus spannende wissenschaftliche Quellen, die leider so, sagen wir mal, im Mainstream der Wissenschaft relativ verschüttet sind. Und wenn man es mal so ontologisch herangeht, zu einer Phase der Geschichte, die man jetzt am besten als Menschwerdung umreißt, gibt es ein wunderbares Buch von Umberto Maturana, vielleicht bekannt als Systemforscher, Mitentwickler der Autopoiesis. Der hat ein Buch geschrieben, The Origin of Humanness in the Biology of Love, also der Ursprung der Menschheit, Menschlichkeit in der Biologie der Liebe. Das ist, muss ja nicht ins Deutsche übersetzt, warum auch immer. So, und er stellte einfach wirklich sehr Erstaunliches fest, dass nach all seinen Recherchen eben der entscheidende Prozess der Menschwerdung nicht wahr, das gehört da alles auch dazu, nicht das Freiwerden der Hände, der aufrechte Gang, das große Gehirn, die Verjugendlichung unserer Gefühls- und Lernwelten. Er meinte, das alles ist nur erklärbar, das sind quasi Nebenprozesse, so aus den Prozessen der Evolution der Liebe. Und spannenderweise prägt er da schon einen Begriff von Liebe, den wir in unserem Alltag irgendwo auch so benutzen, der aber bisher für mich nie erklärbar war. Mhm. Er beschreibt nämlich, dass es zwei Evolutionslinien waren, die da zusammenkamen. Einerseits sozusagen die Ausweitung dessen, was in der Evolution vorher bei den Säugetieren so als Mutterliebe umrissen werden kann, also als eine Fähigkeit, die stark bei den Säugetieren herausgebildet wurde, konkreter bei den Müttern, als ein Gefühl, was jetzt Wesen befähigt, für ein anderes Wesen zu fühlen. Mhm. Ne, unsere Gefühlswelten sind ja oft eben dazu da, uns zu organisieren, und ein Großteil unserer Emotionen sind halt einfach letztendlich in Anführungszeichen egoistisch. Zu überleben, Sex zu haben, Macht zu haben. Und die Entstehung eines Gefühls, was mich in den anderen hineinversetzt, meint er, beginnt bei den Säugetieren und wurde in der Menschwerdung dann durch bestimmte Zufälle, Konstellationen ausgeweitet, dass nicht mehr nur Mütter, sondern auch Väter und Verwandte und potenziell auch alle anderen menschlichen Bezüge fähig wurden, neben allen anderen selbstorientierten Gefühlen, Emotionen, auch dieses Gefühl für ein anderes Wesen in sich zu entfalten. Das ist die eine Seite. Und spannenderweise stellt er einen zweiten Strang aber zur Verfügung, dass dazu kam in der Menschwerdung quasi, nehmen wir es mal, eine Erweiterung von Erotik, dass außerhalb des Menschen, nur noch bei den Bonobos so ist, glaube ich, dass Frauen jetzt außerhalb ihres Eisprungs, nennen wir es mal, jetzt erotisch offen sind. So, ne? Also sie hatten vorher gar keinen Zweck dafür, sich jetzt erotisch oder sexuell zu betätigen. Und dass diese Veränderung jetzt primär im weiblichen hormonellen Zyklus, der dann weibliche Wesen des Menschen befähigt, dauerhaft erotisch tätig zu sein, meint er, kann man nicht mehr primär nur sexuell erklären. Das ist quasi, das bekommt eine andere Funktion, und zwar eine Funktion von Beziehungsfähigkeit. Eine Funktion, so mit anderen Wesen zärtlich zu kommunizieren. Und er beschreibt dann, dass das Zusammentreten dieser beiden Qualitäten, die wir nicht zufällig und uns heute auch noch mit Liebe verbinden. Ne? Wir eiern ja, wenn wir von Liebe sprechen, hin und her, wir meinen was Erotisches und wir meinen sozusagen was Mitfühlendes. Und bisher war mir nie erklärbar, warum dieser Begriff immer hin und her schwankt. Und an diesem Buch von Maturana wurde mir klar, es ist nicht zufällig. Wir beschreiben damit genau das, was am Ausgangspunkt der Menschwerdung sozusagen bereitgestellt wurde, evolutionär als eine Art emotionale Fähigkeit, uns Tatsache ganzheitlich mit anderen Menschen kommunikativ zu verbinden. Mhm. Nicht bloß eben geistig, sagen wir Mitgefühl, sondern quasi auch sinnlich.
Ja. Was ist da passiert? Noch so, was ist da passiert am Anfang der Menschheit? Weil du hast es ja angesprochen, Mutterliebe ist ja eigentlich etwas, das auch unsere nahen Verwandten der Primaten sehr ausgeprägt kennen. Also ich kann mich einfach so an Filme über Gorillas erinnern, die ich eine Zeit lang hier angesehen habe, die ich unheimlich spannend fand, weil die Mutterliebe, die dort wahrnehmbar ist, eigentlich mit Gefühlen verbunden wird, die ich als zutiefst menschlich immer identifiziert habe. Und ich kann mich dann auch immer an gewisse Blickkontakte zwischen Mutter und Kind dort erinnern, wo ich mal gedacht habe, das hat ja direkt seelische Dimensionen, was hier überspringt. Ja. Zumindest war mein Eindruck. Ich rede natürlich jetzt immer nur von meinem subjektiven Eindruck. Das ist etwas, das macht Primaten, also zumindest die höheren Primaten, wie Gorilla oder Schimpansen oder Bonobos mit aus. Was denkst du, ist hier vom Übergang zum Primaten zum Menschsein noch dazugekommen?
Naja, diese eben Kommunikation, die aber eben da bei den Primaten und quasi auch schon davor bei allen Säugetieren, aber eben vor allem zwischen Mutter und Kind existiert, ne? Mhm. So. Wurde quasi evolutionär dann ausgeweitet, dass ja auch zwischen Vater und Kind, zwischen Onkels und Tanten und Kind, potenziell aber noch weiter, nicht mehr nur zwischen eben Eltern und Kind, sondern auch zwischen Erwachsenen noch ausgeweitet. Letztendlich kann der Mensch eben diese Anlage dann mit kulturellen Mitteln, Symbolen, Sprache dann quasi auf alle Wesen des Universums ausweiten. Er kann diese eben mitfühlende Liebe potenziell für alle anderen Existenzformen des Universums sozusagen fühlbar machen. Das heißt, ne, das, was bei den Primaten so angelegt war und für ein Bezugsfeld zwischen Mutter und Kind vorhanden war, wurde in der Evolution einfach ausgeweitet und damit potenziell für alle anderen Bereiche der Kommunikation auch verfügbar oder des Bezugs der menschlichen Existenz.
Und das andere Beispiel, das du jetzt gebracht hast, das finde ich auch sehr spannend. Das ist etwas, das wusste ich auch nicht. Mir ist bewusst, dass der große Unterschied zwischen den Bonobos und den Schimpansen darin besteht, erstens, dass die Bonobos viel sexuell aktiver sind und zweitens, dass dort eben die Weibchen Sexualität zur Konfliktvermeidung als Strategie verwenden. Aber du sagst, dass hier auch etwas geschehen ist, nämlich dass hier Sexualität außerhalb des Eisprungs zum ersten Mal geschieht. Ist das so eine einfach empirisch gesicherte Tatsache?
Ja, soweit ich mich erinnere, waren die Bonobos die ersten, wo das entstand, außerhalb des Eisprungs und hat da schon, wie du gerade beschreibst, eben auch schon andere Funktionen. Es ist nicht mehr nur Sexualität zur Fortpflanzung, sondern eben Erotik zur sozialen Bindung. Ne? Und diese Funktion wurde dann in Richtung Menschwerdung auch ausgeweitet. Ne? Mhm. Oder bei den Menschen sozusagen fortgesetzt, dass sie dann letztendlich neben dieser Funktion der Bindung noch ganz andere Funktionen bekam. Ne? Der Inspiration, der kreativen Betätigung, was immer dann eben für Energien dadurch, jeder kennt das, ne? in uns aktiviert werden.
Also die These, die du heraufstellst, die ist dann schon eigentlich hochspannend. Du sagst, dass hier ein biologischer Trieb, der vor allem ein Muttertrieb ist, vorerst hier eine Ausweitung fand, eine soziale Ausweitung, ne, und gleichzeitig auch der erotische Sexualtrieb eine soziale Ausweitung fand, die über die Fortpflanzung hinausgeht und zu einer sozialen Aktivität wird. Verstehe ich das richtig?
Richtig. Ja klar, das ist nicht meine These, sondern Maturanas These. Ja. Ich fand sie nur wunderbar.
Damit hast du natürlich sozusagen auch die Grundlage einmal von eurem Buch auf eine ziemlich wissenschaftliche Sache runtergebrochen, indem du sagst, dass etwas, was eigentlich primär, ich sag mal, eine biologische Funktion war, jetzt zu einer sozialen Funktion geworden ist. Und dieses Etwas, von dem wir reden, kann man eben durchaus sowohl im Mütterlichen als auch im Sexuellen als auch im Biologischen mit dem Begriff Liebe umschreiben.
Ja klar, wir nennen es einfach im Alltag auch Liebe. Ne? Wir meinen mit Liebe eigentlich genau das, ne? wenn wir darüber reden. Das ist einfach intuitiv, unbewusst, benutzen wir den Begriff Liebe so. Ne?
Okay, damit haben wir sozusagen mal die Menschwerdung hier angesetzt. Und ich glaube, das Argument, das du hier einführst, ist überzeugend und ist auch spannend. Und kenne ich sonst eigentlich auch nicht von anderen Zusammenhängen. Wie geht's denn weiter?
Dann vielleicht noch ein Punkt, der kommt dann quasi noch aus einem anderen Zweig, und zwar Konrad Lorenz, ja auch ein berühmter Verhaltensforscher, hat immer auch mal beschrieben, das sogenannte Fulguratio, dass evolutionäre Sprünge eben dann eintraten, wenn verschiedene Evolutionslinien auf einmal zusammenkamen, neue Qualität entstand. Das entsteht also auch hier. Ne? Diese beiden Linien, so die im Fürsorge der Mütter und die Sexualität traten zusammen in einer neuen Qualität, eben, die wir jetzt Liebe nennen. Und damit entstand eine völlig neue Art von sozialer Kommunikation, aber auch von Inspiration, von Kreativität. Da kommen wir später vielleicht nochmal hin. Ne? Also man kann das eben auch noch mit Konrad Lorenz als eine klassische Fulguratio beschreiben. Zwei vorher getrennte Anlagen traten zusammen zu einer neuen Qualität. Ne? Gut, das ist jetzt immer so die Menschwerdung.
Sag das nochmal. Was waren die zwei Dinge, die hier zusammenkommen?
Naja, quasi so die eben Fürsorge oder Brutpflege ist es quasi vor den Säugetieren, die Fürsorge der Mütter für die Kinder und eben die Sexualität. Die hatten vorher nichts miteinander zu tun. Ne? Das waren vorher völlig getrennte genetische Anlagen, die traten zusammen in eine kommunikative Funktion.
Spannend, okay. Wo kannst du das sozusagen noch als transformative Kraft in unserer Menschwerdung ausmachen? Gibt es da jetzt noch Beispiele, die sozusagen über unsere Anfänge hinausgehen?
Genau, das war jetzt quasi die Menschwerdung. Maturana, eben ein Biologe. Und es gibt weitere spannende Forschungen. Kommen wir jetzt mal zur Soziologie. Da gibt es auch interessante Dinge. Und zwar Peterim Sorokin, das war so der, eigentlich der Begründer des Harvard Instituts für Soziologie in den USA in den 50er Jahren, der schrieb ein Buch damals, The Ways and the Power of Love, Factors of Moral Transformations. Und er macht eine spannende Sache. Er quasi durchforstet die gesamte Menschheitsgeschichte. Danach, oder kommt auch zum Schluss, dass fast alle wirklich großen Sprünge, Innovationen der Menschheitsgeschichte sicher immer 1000 zufällige Anlässe hatten, aber dass fast allen eben eine tiefe Motivation von Liebe vorhanden war. Dass einmal nicht irgendwelche Veränderungen, irgendwelche Kriege, irgendwelche Zusammenschlüsse von Staaten, sondern wirklich große Neuerfindungen. Ich zähle jetzt einmal ein paar auf. Zum Beispiel die Erfindung jetzt des Gartenbaus und der Tierhaltung. Mhm. Die Erfindung der Sprache, die Erfindung jetzt von Philosophie und Ethik, auch von Wissenschaften, kann man letztendlich alle, wenn man mal tiefer schaut, wenn man die Prozesse mal näher anschaut, darauf zurückführen, dass da in bestimmten Konstellationen auf einmal Menschen diese Fähigkeit eben zur Liebe, die wir erst beschrieben haben, so auf ein neues Feld ausweiteten, auf eine neue Branche von Gesellschaft, von Wirtschaft und so weiter.
Also da
noch mit Sprache zum Beispiel, da gibt es auch noch ein nettes Buch von Jean-Jacques Rousseau, der hat mal das Essay geschrieben, die Untersuchung über den Ursprung der Sprache, der kommt zum selben Schluss. Er meint, so dass wir den Dingen Namen gegeben haben, den Blumen, den Pflanzen, den Bäumen, das meint er, das kann nicht nur erklärbar sein, dass wir sie benutzt haben, sondern wir waren auf einmal in der Lage, uns in sie hinein zu vertiefen. Wir wollten ihnen einen Namen geben. Wir haben sie anerkannt an der eigenen Existenz. Also er sagt damals schon die These Rousseau, so die Sprache ist letztendlich aus Liebe entstanden. Und so, dass wir den Dingen Namen geben, hat etwas in der Tiefe mit genau dieser Qualität von Liebe zu tun. Das eine. Dann bei B war ich jetzt beim Gartenbau. Wenn wir davon ausgehen, die eben Menschen haben früher so als Jäger und Sammler gelebt, haben die Dinge also quasi gesammelt, genutzt, die da waren, so setzte diese Fähigkeit so auf einmal jetzt, nehmen wir mal einen Samenkorn, nicht mehr einfach nur zu essen, sondern es zu beobachten, zu verstehen, es nach einem Jahr erst wieder auszusehen, das setzt quasi eine Fähigkeit voraus, mich in dieses Samenkorn, diese Pflanze hinein zu vertiefen. Ich muss an ihr teilnehmen. Ich muss erstmal im ersten Prozess fähig sein, so dieses Leben dieser Graspflanze, was später eben dann eine Getreidepflanze wurde, so verstehen zu wollen, verstehen zu können. Ne? Nicht bloß es benutzen zu wollen für meine Zwecke. Und auch das ist es genau dieselbe Energie, ne? Mich in ein anderes Wesen hinein zu vertiefen und es so zu verstehen und mit ihm eine neue Symbiose einzugehen. So. Jetzt über das Christentum brauche ich nicht reden.
Lass uns mal kurz beim Gartenbau bleiben.
Ja.
Weil das ja auch wieder erstens noch ein sehr frühes Beispiel ist und zweitens auch ein sehr handfestes. Andere Evolutionstheorien, also Kulturevolutionstheorien, würden ja hier eher pragmatische Gesichtspunkte ansetzen und dass hier sozusagen kognitive Fähigkeiten, Zusammenhänge uns sichtbar gemacht haben, dass eben dass wir einfach verstehen, dass eine Pflanze einen Samen einpflanzt, dass dann nach wenigen Monaten einfach eine Pflanze rauskommt und dass man damit was machen kann. Aber dein Argument ist da ein dem vorgelagertes, würde ich mal sagen. Und das Stichwort, das du hier genannt hast, ist Einfühlungsfähigkeit. Also die Fähigkeit, mit einem Samen so umzugehen, dass ich jetzt einfach nicht den Samen nur als Teil meiner natürlichen Umgebung empfinde. Und ich nehme mal an, dass auch Tiere eine unheimlich intensive Beziehung zu Pflanzen haben. Es ist zum Beispiel von Kühen bekannt, dass die exakt wissen, was sie auf der Weide essen und was sie auf der Weide nicht essen. Also dass die wirklich hier eine unheimlich differenzierte Pflanzenwahrnehmung haben, die über das, was wir wahrnehmen, teilweise bei Weitem hinausgeht. Aber du sagst, dass hier etwas an Einfühlungsvermögen notwendig ist, um Pflanzen in einen solchen Gartenbauzusammenhang zu bringen, dass wir anfangen, auf einmal einfach Samen zu sehen und zu sammeln und hier wirklich einfach den Sprung von Sammlern zu Gartenbauern zu machen. Das ist, genau, das hat was mit Bewusstsein zu tun, also mit Bewusstseinsfähigkeit, hier ja. einfach unsere Umwelt anders wahrzunehmen. Aber ich finde es schon spannend, dass du eben nicht nur die Bewusstseinsfähigkeit ansprichst, sondern die Empathiefähigkeit, um hier ein anderes Wort für die Liebe zu verwenden.
Genau, vielleicht mal kurz zwei Bemerkungen dazu. Das eine eben das Beispiel mit den Kühen. Ich denke eben, klar haben die einen Bezug dazu und wissen, was jetzt intuitiv jetzt man essen kann und nicht essen kann. Und trotzdem eben bleibt es bei dem Essen. Ne? Und mein wichtiger Unterschied war ja, die Menschen haben irgendwann eben nicht mehr nur die Pflanzen genommen, um sie zu essen oder zu lagern, sondern die haben auf einmal gesehen, wahrgenommen, die Pflanze wächst. Sie hat einen bestimmten Zyklus und ich kann mit ihr sozusagen eine Art Symbiose eingehen und kann sie wachsen lassen. So. Und aber jetzt diese Erkenntnis, ne, so das zu verstehen oder was du jetzt Bewusstsein nennt, da kommt jetzt noch ein spannender philosophischer Aspekt hinzu. Ich denke, wir wissen ja irgendwo alle, dass wir verschiedene Arten von, nehmen wir mal Rationalität und Erkenntnis haben. Wir haben eine sozusagen benutzende, eine beschlagnehmende, wo wir die Dinge betrachten, eben sind sie für uns nützlich oder nicht. Und wir haben eine vernehmende, verstehende, Goethe sagt, ein wahrgebendes Denken. Und da kommt jetzt noch eine Sache hinzu, Max Scheler, ja, ein Philosoph Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat das mal schön analysiert in seinen Wesen und Form der Sympathie und kommt ihm zum Schluss, dass wirkliche Erkenntnis oder wirklicher Geist immer eine Verbindung von Liebe und Wissen ist. Dass ein Unterschied ist, ob ich ein Wissen quasi nur im Besitzinteresse oder im Nutzensinteresse nehme oder ob ich sozusagen einen Wissensmodus habe, der mit Liebe verbunden ist. Und in der ist quasi das, was wir so geistig nennen oder erkennen nennen im tieferen Sinne. Und dieser Wissensmodus, wie gesagt, der ist dieser andere, wo Neugier und Liebe zusammenkommen oder Erkenntnis und Liebe, der befähigt uns eben mit dem Ding halt eine ganz andere Kommunikation einzugehen als einer, der sie quasi nur benutzend erkennen will. Ne? Weil der steigt nie so tief in dieses Wesen ein.
Okay, lass uns dann noch mal ganz langsam gehen. Das, was der Max Scheler hier sagt, die Verbindung von Erkenntnis oder Neugier und Liebe, wo er sagt, da ist eine andere Erkenntnis, wenn das nicht nur sagen pragmatische Neugier ist, sondern Liebe.
Genau.
Was meint er damit? Was ist da diese Liebesdimension, die hier zur Erkenntnisdimension dazukommt?
Naja, wie gesagt, wenn ich jetzt allein in dem Modus bin des Interesses, ne? So des instrumentellen Denkens, dann betrachte ich die Dinge quasi von außen, so wie kann ich sie für welche meiner Interessen, Machtinteressen, Nahrungsinteressen, erotische Interessen oder welche Interessen auch immer, wie benutzen? Wie kann ich sie für mich einspannen? So. Das ist eine andere Art von Erkenntnis, als eine Erkenntnis, die so aus dem inneren Gefühl der Verbundenheit allen Seins, allen Wesens, so sich in die Tiefe dieses anderen Wesens hineinspürt, der ein anderes Interesse hat, die Sache erstmal zu verstehen. Und sie nicht gleich so betrachten, wie benutze ich sie oder was von ihm kann ich benutzen.
Ne? Das heißt, der Schlüssel hier ist hier wieder das Einfühlungsvermögen. Genau. Die Fähigkeit, Interesse kann ja sozusagen, du hast es ja schön dargestellt, kann ein Interesse sein, ich nenne es mal ein instrumentelles Interesse, wo ich als Außenstehende etwas gegenüberstehe und einfach ein instrumentelles Interesse habe. Das, was du jetzt beschrieben hast und wo du eben auch das Wort Liebe dazu verwendet hast, ist dieses Einfühlungsvermögen, wo ich in einer gewissen Weise, und das hatte dann sehr viel mit auch unserem Verständnis von Liebe zu tun, wo ich die Trennung zwischen mir und dem Objekt aufhebe und meine Erkenntnis auch eine Form der Teilhabe ist.
Richtig, ja.
Spannend. Das hast du jetzt sozusagen einerseits auch auf den Gartenbau angesprochen. Du hast das aber auch vorher angedeutet, dass es mit der Sprache und der Spracherwerbung Ähnliches auf sich hat.
Genau, das hatte ich ja ähnlich erklärt. Ne? Wie gesagt, jetzt mit Rousseau, wo mir das erstmal so begegnete, als These, die ich aber dann voll überzeugend fand, dass es sozusagen ein Akt der Liebe ist, im anderen Ding, einer Sache, einem Menschen einen Namen zu geben. Das heißt, damit erkenne ich, es ist ein eigenes Wesen an. Ne? Und ich schaue nicht nur irgendwie da oberflächlich so, wie kann ich das für mich irgendwie benutzen. So, das Problem ist jetzt, vielleicht mal die wichtige Zwischenbemerkung, die Existenz natürlich nie so rein. Also das Problem ist, sowohl bei der Erfindung jetzt des Gartenbaus oder bei der Erfindung der Sprache, so, dass man vermutlich annehmen kann, dass alle diese großen Innovationen der Geschichte, dass sie nur in diesem Modus von Liebe entstanden, aber in diesem Modus von Liebe nicht geblieben sind. Mhm. So, nehmen wir mal den Gartenbau, da wurde irgendwann dann sozusagen Ackerbau draus. Das heißt, man hat da nicht mehr versucht, die Pflanzen zu verstehen. Man schüttet das halt auf große Felder, schmeißt einen Dünger drauf und Pestizide und interessiert sich nicht, ob es den Pflanzen gut geht. Ähnlich mit der Sprache. Die Sprache, wenn die Dinge einmal da sind, benutze ich dann auch für 1000 andere Interessen. Das heißt, man muss jetzt wirklich unterscheiden, so die Entstehung einer neuen kulturellen Existenzweise, wie Sprache, wie Gartenbau oder andere Dinge, und mal die spätere tägliche Existenz, wie sie dann benutzt wird. Mhm. Da werden eben oft diese ursprünglichen, aus Liebe geschehenen Innovationen dann wieder überformt durch andere Interessen von Macht, von Benutzung. Das zeigt sich eben da, das zeigt sich auch bei allen späteren, sagen wir im engeren Sinne, kulturellen, religiösen eben Innovationen, ist ja ganz deutlich, ob nur beim Christentum, beim Kommunismus, die alle nachweisbar aus so einer Energie von Liebe kamen und dann alle in den Modus von Macht umgeschaltet haben, indem dann quasi dann benutzt wurden im ideologischen Sinne. Mhm. Und das ist ein wichtiger Unterschied, wenn man jetzt mitdenken.
Also im Prinzip siehst du hier einen Gegenspieler. Den Gegenspieler, du hast ihn jetzt, glaube ich, kurz mal auch mit Macht so benannt. Ist das so, wie du diesen Gegenspieler benennen würdest? Was ist das für, das scheint ja sozusagen eine gegensätzliche Doppelbewegung zu sein von dieser Empathie, um jetzt das Wort Liebe nicht zu überstrapazieren, dieses Einfühlungsvermögen, dieses Mitsein mit dem und den anderen. Und andererseits, Macht ist ja immer eine Macht über. Also Macht ist ja, setzt der Trennung voraus, weil Macht ist etwas, das man über etwas anderes hat. Das heißt, Macht hat mit Differenzierung zu tun. Liebesfähigkeit, Empathie hat eigentlich mit Erfahrung von Verbundenheit und Ganzheit zu tun.
Ja, also mit dem Machtbegriff erstmal kurz, ist wie gesagt, Begriffe sind eben nicht so einfach, die haben verschiedene Bedeutung. Mhm. Ne? Und auch der Machtbegriff, es gibt ja da auch eben eine Macht von außen, die benutzt, und es gibt auch eine Macht von innen, die im Modus von Liebe Dinge bewegt, das ist eine andere Macht. Aber bleiben wir jetzt bei dem negativen Machtbegriff, wie Foucault zum Beispiel. Michel Foucault hat das in seinen Werken in Diapositive der Macht und andere klar eben analysiert, dass in Gesellschaften von so einem Modus eben benutzender Macht durchdrungen ist. So nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft, oft auch in Beziehungen. Und dass solange eben das nicht bewusst gemacht wird, werden wir Gesellschaft nicht ändern. Solange wir nicht sichtbar machen, dass in fast allen gesellschaftlichen Interaktionen Macht eine Rolle spielt, meint er, haben wir keine Chance, Gesellschaft wirklich vernünftiger zu machen. So, das ist der Begriff von Macht in diesem Sinne. Man kann ihn aber auch anders nennen, dann komme ich nochmal auf Maturana zurück, der wiederum in diesem schon zitierten Buch, dann wiederum Bezug zu anderen Evolutionsforscher und Franz de Waal und so beschreibt, er nennt das richtig zwei Linien der Evolution, so der Menschheitsgeschichte. Die eine hatte ich schon beschrieben, eben die Linie der Evolution, die Linie der Liebe, ne, die in diesem Modus eben große neue Innovationen, kulturelle Entwicklung ermöglicht. Und er meint, es gibt eine Gegen-Evolutionslinie, die nennt er jetzt nicht Macht, sondern er nennt die quasi ein bisschen lustig, so schimpansenartig, mit dem Hintergrund, dass also speziell bei Schimpansen, auch bei den anderen Primaten, man das deutlich zeigen kann, dass zwar auch schon da Liebe am Werk ist, aber dass letztendlich noch dieser Modus von Dominanz dominiert. Jetzt kurz evolutionär noch zurückerklärbar, findet man am deutlichsten bei Albert Eibisfeld ausgeführt. So, bevor Liebe quasi in der frühen Menschheit der zentrale Organisationsmodus von frühen Gemeinschaften wurde, so, wo dann nicht zufällig auf einmal Frauen eine wichtige Rolle spielten, sind Sozialverbände im Tierreich durch das Prinzip von Dominanz organisiert. Das heißt, es braucht eine Ordnung in einem Sozialverband, um gegen Feinde zu bestehen, um sich intern nicht zu sehr irgendwelchen Konkurrenzen auszusetzen. Und da entsteht halt Hierarchie, setzt nicht bestimmte, meist männliche sozusagen Organismen vor die anderen und sorgen so für Ordnung. Aber das ist verbunden eben mit einer gewissen Art von Aggressivität. Eine Ordnung sozialer Art, die immer mit verbunden ist, eben mit Unterdrückung anderer, mit Selbstermächtigung, es hat mit männlichen Sexualhormonen, Testosteron und so weiter zu tun, deshalb sind Männer da besonders anfällig. Und er beschreibt ihn, es gibt so zwei Modi in sozialer Organisation oder gesellschaftlicher, eben der Modi dieser mehr aggressiven Machtform und dieser andere Modi von Liebe in diesem Doppelsinn, würde ich aber darauf bestehen, Empathie und Erotik. So, und er meint, diese beiden Linien kann man gut beschreiben, so wechseln sich geschichtlich immer irgendwo ab. Es gibt fast nie diese eine reine Form, sie spielen meist beide eine Rolle, aber man kann gut beschreiben, so bei welchen geschichtlichen Prozessen primär dieser Evolutionsmodus von Macht und in welchen evolutionären kulturellen Geschichten mehr dieser Modus von Liebe führend war.
Das kann man natürlich jetzt auch umlegen in verschiedene Gegensätzlichkeiten von Agenz und Zusammenhalt von einer Gemeinschaft, also die, auch von Ich-Werdung und von Nicht-Getrenntheit. Das ist sowohl im Sozialen als auch im Spirituellen, kann man diese Polarität auf verschiedensten Weise immer wieder ansprechen. Das eine, ich nenne es jetzt einmal Agenz oder Ich-Freiheit, das hat es noch nicht unbedingt mit Dominanz zu tun, weil Dominanz ist ein Verhältnis mit anderen, aber es hat sowas mit Ich-Ermächtigung zu tun. Und das andere hat mit dem zu tun, was du hier eben auch als Empathie, als Einfühlungsvermögen, als Erfahrung von Nicht-Getrenntheit geschrieben hast. Sind das so Varianten dieser zwei Evolutionsstränge, die der Maturana hier so zeigen würde?
Ja, genau. Die tauchen übrigens auch später bei verschiedenen Sozialtheorien auf, was weiß ich, bei Habermas und bei Horkheimer. Die sprechen nicht zufällig immer von instrumenteller Vernunft und kommunikativer Vernunft. Mhm. Sind aber quasi dann andere soziale Begrifflichkeiten, die dasselbe meinen, auch wenn sie nicht so in die Tiefe reichen. Ne? Also das taucht dann in verschiedenen Formen immer wieder auf, diese beiden Qualitäten. Ja.
Würdest du sagen, dass dann das, was du als Liebe beschrieben hast, eigentlich nur die halbe Seite der Medaille ist?
Inwiefern die halbe Seite?
Dass es einerseits eben diese Empathie, Evolution durch Empathie, aber andererseits, ich sage mal, Evolution durch Ermächtigung. Wenn man die westliche Kulturgeschichte anschaut, also diese ganze Individuationsgeschichte, die Frage von individueller Freiheit und Verantwortungsfähigkeit, die hat ja in einem gewissen Sinn mit einer Vereinzelung zu tun, dass ich mich als Einzelner auch als anwesend, als verantwortlich und als handlungsfähig wahrnehme. Das hat ja auch mit Evolution zu tun.
Ja, aber das musst du jetzt aufpassen. Also diese Qualität von Freiheit, die du beschreibst, von Individualität, das ist nicht dieselbe wie die instrumentelle von Macht. Weil wirkliche Macht, das sehen wir jetzt in Türkei, das sehen wir überall, wo in Macht oder Trump oder Stalin oder Hitler, machtorientierte Gesellschaft lässt keine freien Individuen zu. Die Herausbildung freier Individualität ist quasi auch schon Modus von Liebe. Das ist eine Kultur, sag mal, die anerkennt, dass jedes beteiligte Wesen, jeder Mensch ein einzigartiges, freies Individuum ist, ist auch ein Modus von Liebe. Das ist kein Modus von Macht. Ne? So. Das ist jetzt quasi, was du beschrieben hast, als die Herausbildung von Ich. Da muss man wirklich aufpassen, so, was ist da der tiefen, was ist, sag mal, die tiefen energetische Struktur dafür. Ne? Weil man kann das geschichtlich wunderbar sehen, überall da, wo Vermachtung entsteht. Ne? Nehmen wir mal an, die Rückfälle, in Deutschland alleine, ne, vom Weimar des frühen 20. Jahrhunderts zu Hitler. Das ist ein typischer Rückfall eben in eine dominanzorganisierte, hierarchische Kultur, was gerade in der Türkei passiert, in den USA, so dass da letztlich die andere Linie wieder durch, die eben nicht zufällig Freiheit, Individualität aber unterdrückt.
Nee, da stimme ich dir völlig zu, weil hier zu sagen, die Freiheit des einen auf die Kosten der Freiheit aller anderen sich ausdrückt.
Richtig.
Genau. Trotzdem geht es um die Freiheit des Einzelnen in dem Ganzen. Aber hier in dem Sinne also sagen, nur des einen auf Kosten aller anderen, das ist dann nicht...
Das ist keine Freiheit. Das hat Marx auch schon gesagt, man ist nur dann frei, wenn auch die anderen frei sind. Also eine Freiheit auf Kosten der anderen befreit auch mich nicht.
Das macht stimmt.
Machtgierig und machtgeil, aber ich bin nicht frei.
Das stimmt auch, aber um jetzt ein bisschen hier sagen, den Advocatus Diaboli zu spielen, Alexander der Große, damals war das vielleicht noch nicht rückschrittlich, damals war das vielleicht in einem gewissen Sinn auch fortschrittlich, hat mit genau diesem, also das war ja wirklich Alexander als der erste große Imperator, ja auch eine riesen Kulturwelle ausgelöst. Er hat im Prinzip den Hellenismus bis an den Ufer des Ganges gebracht, die Vermischung von buddhistischer und griechischer Kultur, also da ist unheimlich viel, auch durch diese Selbstermächtigung dieses einzelnen Verrückten oder wie auch immer Alexander entstanden.
Genau, aber wie gesagt, Alexander ist eine besondere Figur, ähnlich wie Napoleon dann, weil er hat es ja nur vermocht, weil vorher die Griechen quasi überhaupt erstmal diese Kultur geschöpft haben, ne? Weil quasi die Griechen diese Kultur von Philosophie, Wissenschaft, Kunst hervorgebracht haben, konnte Alexander das sozusagen, der durch Aristoteles war ja sein Lehrer, der Philosoph, der war ein Hybrid, ne? Alexander war eine Mischung von Macht und Erkenntnis. So, ne? Er hatte irgendwie beides. Insofern, während andere Figuren wie Stalin, Hitler hatten eindeutig nur den Machttrieb, deshalb haben sie auch nichts hervorgebracht und nichts verbreitet. So, ne? Also deshalb, wie gesagt, diese beiden Linien gehen Symbiosen ein und man muss schauen, ne, was überwiegt jetzt und wie weit ist der andere Strang da existent.
Ja. Vielleicht darf ich das ja auch als Gelegenheit benutzen, weil wir schon bei Alexander sind und bei den Griechen. Eines deiner Beispiele, das du auch nennst, ist ja auch sozusagen der griechische Augenblick der Geschichte. Und der griechische Augenblick der Geschichte ist ja nicht Alexander, sondern Perikles, die Athener-Demokratie. Und das ist aus deiner Sicht ja auch ein Beispiel dessen, dass es hier um Liebe geht. Sag doch ein bisschen was zu Perikles und zur Geburt der griechischen Polis.
Ja, wobei eben noch spannend ist, Perikles ist Aspasia. Die taucht in seltsamer Weise später in der männerdominierten Philosophiegeschichte nicht mehr auf. So bei Sokrates, also beim Dialog von Plato über Sokrates, taucht sie zweimal auf. Also Aspasia war quasi eine sogenannte Hetäre. Es gab bei den Griechen eine Kultur von Erotik, die wir heute nicht so nicht kennen. Und Perikles verliebte sich in sie oder sie in ihn. Und Perikles war damals mit einer anderen Frau verheiratet, jetzt egal, aber erst in dieser Symbiose, in dem Aspasia quasi Perikles humanisierte. Perikles war vorher schon König.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, nur einfach auch zur Orientierung von allen, die uns zuhören und vielleicht manchen, die es nicht wissen. Ja. Wenn wir von Perikles reden, reden wir von einem großen Augenblick der Athener Demokratie, in der im Prinzip sowohl von der Kunstgeschichte als auch von der Philosophie, als auch von der Architektur und vom Theater eigentlich ich sag mal übertrieben fast alles entstanden ist, was wir noch immer als die Blüte der griechischen und der Athener Demokratie bewundern. Nur das als Hintergrund dazu gesagt.
Was quasi auch die Moderne nicht möglich wäre. Damals wurden die Dinge hervorgebracht, auf denen wir immer noch die Moderne aufbaut. Genau, und das Spannende, eben wie gesagt, obwohl Perikles das dann offiziell als König veranstaltete, war das nicht erklärbar aus Perikles, sondern nur aus der Liebe zwischen Perikles und Aspasia. Weil man kann zeigen, es gibt auch Untersuchungen und Forschung dazu, dass erst eben diese Hybridität dann wieder von Mitgefühl und Erotik, die zwischen diesen beiden in diesem Sinne von Liebe aktiv war, sie befähigte, diesen vorherigen griechischen im Normalzustand, dass ein König dazu da war, Macht zu organisieren und Geschenke zu verteilen, zu verändern und das zum Kulturzustand zu machen, wo es um eben die Freisetzung von Kultur, von Philosophie, von Demokratie ging. Also es wurde ein Impuls geboren, aber eben nicht allein aus Perikles, das ist ihm wichtig, so, sondern aus Tatsache einem wunderbaren Moment von Liebe, so in einem größeren Sinne, aber dennoch zwischen zwei Menschen existent, der Perikles dann befähigte, sozusagen so zu handeln. Und dann gibt's dann danach gab es verschiedene Gerichtsprozesse, die das dann wieder drohten zu verhindern. Und er verteidigt dann diese Frau gegen die Griechen und beschreibt, dass er ohne sie nicht fähig gewesen wäre, das zu machen. Und schafft es auch, sie wieder freizusprechen und so weiter. Also spannende Prozesse, die aber so verdrängt sind.
Da muss ich ein bisschen nachfragen. Als Geschichte ist es ja schön, aber einfach, dass du deine Argumente auch ein bisschen darstellst. Was hat die Liebe zwischen den zwei mit der Explosion der griechischen Kultur zu tun?
Genau. Also wie gesagt, Perikles entschloss sich, die Mittel, die er so zur Verfügung hatte, nicht zu verwenden, um jetzt irgendwo noch mehr Häfen anzulegen, mehr Militär zur Schutz Athens anzustellen oder mehr Korn an die Armen zu verteilen. Das hat er alles auch gemacht. So, aber er hat zugleich sich entschlossen, eben mit einem Teil dieser ihm zur Verfügung stehenden Mittel und Entscheidungsräume Philosophie, Kultur, Kunst zu fördern und quasi Demokratie in dem Sinne auch eine Umverteilung von Arm zu Reich zu organisieren. Ne? So generell, strukturell in Eigentumsverhältnissen. Und dieser Impuls ist eine andere Agenz, eine andere Aktionsform als ein König. Da gab es vorher auch diverse, oder die Macht verwalten, organisieren, aber eben die nicht in diesem Sinne Bewusstsein, Philosophie, Kreativität, Individualität anderer Menschen fördern. Das ist ein anderer Grundzustand sozialen Handelns, der durch ihn in die Welt kam.
Wie kam es dazu und was hat das mit Liebe zu tun?
Na, wie schon beschrieben, es gab damals eben eine Kultur von Hetären. Wir haben dafür keinen Begriff. Ne? Wir haben halt Prostituierte und wir haben Ehefrauen. Das waren damals sozusagen Frauen. Es gab auch Männer, so die Rolle darin sahen, andere Menschen zu inspirieren. Halt ganzheitlich, so in allen Dimensionen. Geistig, seelisch, erotisch. Mhm. Und diese Frau quasi, die hatte sich vorher der persische König verliebt. Die war in so einer Heternschule ausgebildet worden, war offenbar sehr begabt. Ne? Erst hat sie der persische König mit nach Persien genommen. Und sie hatte nach 5 Jahren, war sie seine Hauptgeliebte oder Hauptfrau, die Inspiration, sie muss zurück nach Athen. Mhm. So, er stand vor der Entscheidung, bringt er sie um. Kein Problem, hat alle anderen Frauen umgebracht, die er nicht mehr wollte. Mhm. Und er hat sie ziehen lassen, hat ihr noch ein Geld mitgegeben, ist ein Jahr später aus Gram gestorben. Aus Liebe sozusagen hat er die Frau gehen lassen. Die Frau kehrt nach Athen zurück, gründet da so eine Schule, kommt in Kontakt mit Perikles und in diesem, sag mal, Feld von Liebe verwandelt sich die griechische Kultur. Ja, also sie beide gehen eine persönliche Beziehung ein, ne, so, und schaffen zusammen aber ein Feld, wo dieser Raum entfaltet wird. Also sag mal, zwischen Erotik, Erkenntnis und Kreativität. Mhm. Weil wir wissen ja selber, jeder weiß das auch, die frühen philosophischen Dialoge beschreibt ja Platon auch, in denen das war eine geistige Veranstaltung, hat diskutiert, aber es war auch sinnlich, es war auch erotisch. Das heißt, diese frühen Inspirationsprozesse waren nicht so rein rationale Erkenntnis, wie wir heute Wissenschaft verstehen. Das war ein anderer Raum. Mhm.
Das hat wieder damit zu tun, was du vorher schon angedeutet hast, dass das Verhältnis zur Sprache, zu Denken und zur Neugier nicht instrumentell erkaltet sein muss, wie es in einer instrumentellen Vernunft, ich behaupte mal, so ist, sondern dass die griechische Philosophie eben kein erkaltetes Denken, sondern ein empathisches Denken sowohl am Mitmenschen als auch am Erkenntnisinteresse ein empathisches, insofern auch Philosophie, also Liebe zur Weisheit, richtig, das ja auch kein kaltes Verhältnis hier andeutet.
Richtig, ja. Genau, aber hier ein empathisches und erotisches, darauf bestehe ich. Mhm. Es war nicht bloß empathisch, es war auch immer erotisch. Nicht zufällig ist der berühmteste Dialog von Platon, ne? Das Gastmahl, geht es genau um den Eros, als die Energie, die die Menschen und die Götter, also den Menschen und die Grund des Seins verbindet. Das ist ja quasi die zentrale These, die alle Schönheit, alle Kreativität, alle Inspiration hervorbringt.
Wobei das ja bei Plato ja auch nicht so getrennt ist. Also mit Eros meint er jetzt nicht nur das, was wir jetzt unter Eros verstehen, das auch.
Nee, klar.
Sondern sozusagen die ganze Liebe zum Kreativmöglichen, ich sag's mal so.
Genau, ja klar, richtig. Genau, so eine inspirierte Verbundenheit halt. Ne?
Okay, wir sind bei den Griechen gelandet. sag doch noch ein paar Grundzüge dazu, wo du diese These, wie sie noch immer so sagen, bei eurem Buch und bei der These, Liebe ist die einzige Revolution. Wir haben bei der Menschwerdung angefangen, beim Übergang vom Muttertrieb und der Sexualität der Bonobos. Und sozusagen der Übergang, wo Sexualität, Eros, nicht nur eine Fortpflanzung, sondern eine soziale Rolle anfängt zu spielen. Wir haben über den Gartenbau gesprochen, wir haben über die Sprache gesprochen, wir haben über sind über Alexander den Großen und seiner Tat zu Perikles und sozusagen die Geburt der europäischen Kultur auch aus einer erotischen Beziehung zwischen einem Herrscher und einer Hetäre gekommen. Wie möchtest du den Bogen weiterspannen?
Ich möchte den Bogen weiterspannen. Gut. Also wie gesagt, ich beziehe mich ja jetzt zum Teil wieder auch auf Peterim Sorokin, auf sein Buch The Ways and the Power of Love, der da eben noch viele weitere Beispiele der Geschichte herausgearbeitet hat. Ich nenne es einfach mal noch nur 2, 3. Unsere Zeit ist ja gar nicht mehr so viel. Mhm. So, die jeder, glaube ich, auch einfach nachvollziehen kann. Ich hatte erst schon eben die Entstehung der großen Religion genannt. Ob das Christentum, da steht es in der Bibel deutlich, Gott ist die Liebe. Und wer das mal so ein bisschen recherchiert hat, ne, das Urchristentum oder die sogenannte Jesusbewegung, was da für eine Qualität war, die war eine andere als das später, sagen wir mal, päpstliche Christentum. Mhm. Buddhismus ähnlich, ne, nicht zufällig. Buddha ist das Mitgefühl im tieferen Sinne. Finde ich in allen anderen Religionen ähnlich. Nur eben, dass später in jeder Geschichte der Religionen das dann wieder sehr durchwachsen wird durch diese andere Linie von Macht. Aber nicht zufällig, wenn man deren Schriften liest, kommt man immer wieder auf diesen selben Grund symbolisiert. Es ist etwas, was wir jetzt Liebe nennen, was der Grund des Seins, der Schöpfung, des Göttlichen ist, wie immer ich das nennen mag. Gut, das eine, spätere dann nicht mehr ganz jetzt so religiös fassbare Dinge, wo es also dann wieder näher unserer heutigen Zeit wird. Nehmen wir die Französische Revolution oder vorher noch die englische, die amerikanische, die Befreiung der Sklaven, die Befreiung der Frauen, alles was damit zusammenhing, die Abschaffung des Föderalismus, es war ja quasi nicht zufällig, ob die Parole nur heißt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Da fällt jetzt nicht das Wort Liebe, aber alle diese drei Begriffe, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sind es quasi gesellschaftliche Konstrukte, wo eindeutig diese Intention sich ausdrückt, ne, die ja die Parole war dieser Befreiungsbewegung. In die Befreiung jetzt der Sklaven ist eindeutig aufzeigbar. Das waren bestimmte eben christliche Sektenbewegungen, die in den USA mit ausgewandert sind. Erstmals der Gedanke entstand, Sklaven sind nicht nur Arbeitstiere, sind auch Menschen, eigene Wesen, die das Recht haben, genauso frei zu sein wie ich. Ne? Also ich glaube, es ist unschwer, in all diesen Strömungen, also in all diesen großen geschichtlichen Revolutionen, diesen Grundimpuls von Liebe sichtbar zu machen. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht weiter erläutern. Es ist da relativ offensichtlich.
Ja, oder? Ja und nein. Natürlich kann man das Argument so führen und man kann es, glaube ich, nicht ins Selbe stellen, dass es mitgespielt hat. Du kannst natürlich die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch ganz anders erklären. Wenn du jetzt einfach mit einem marxischen Gedanken hier dran gehst, dass es eine Befreiung der Produktivkräfte sind, die den dritten Stand, also die Bürgerlichen und deren Entfaltung von tätigem Schaffen und deren Ermächtigung gegenüber sozusagen der sozialen Herrschaft der Aristokratie befreit hat, das ist eine andere Logik, als jetzt, wenn man jetzt ganz auf diese Entfaltung der Liebe setzt, wie du es machst. Ich nehme an, all diese Aspekte spielen hier mit hinein. Kann man das so radikal sagen, dass, wie ihr es versucht, in dem Buch zu machen, Liebe ist das Eigentliche, das Ausschlaggebende?
Ja, was du jetzt beschrieben hast, ist quasi jetzt eine andere Schicht. Ne? So, ich behaupte nur die These, Liebe ist so in der Tiefe, wenn ich mal den Begriff Tiefenkultur verwende, so der eigentliche Inspirationsfaktor. Dass überhaupt irgendwann die Idee entstand, so, dass die anderen eben nicht bloß abhängige Bauern oder Sklaven sind, sondern dass sie per se das Recht haben, genauso frei zu sein wie ich. So. Und während der Begriff der Gleichheit noch ein bisschen mehr dein Akzent ausdrückt, ist, glaube ich, der Begriff der Brüderlichkeit eindeutig noch ein anderer Modus, der Liebe näher ist. Aber wie erst schon gesagt, ne, dieser tiefen Impuls existiert nie rein in der Geschichte. Ne? Geschichtliche dann Bewegungen, konkrete Abläufe, Prozesse, Revolutionen, Reformationen sind dann immer Hybride, wo dann immer auch die andere Linie von Macht, von Interesse mitspielt. Und deshalb ist das, was du beschrieben hast mit Marx, eben dann natürlich an der Oberfläche sichtbarer. Aber wenn ich dann tiefer hinschaue, wie überhaupt die Parole Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in die Welt kam, ne, dass es da so bestimmte kleine Gruppen von Jakobiner waren, die wiederum philosophisch inspiriert durch Rousseau zum großen Teil. Ne, und ich habe erst Rousseaus Essay über die Liebe und Sprache schon erwähnt. Wer jetzt ein bisschen Rousseau kennt, ne, der weiß, wie stark er von dieser Energie inspiriert wurde. So, also Rousseau war der Impulsgeber für die Jakobiner oder diesen inneren Kern, aus der dann sozusagen die Französische Revolution im Äußeren natürlich ganz andere Ströme auch mit aufnahmen, ne, die Hungersituation und so weiter. Aber dass überhaupt da mehr geschah, dass jetzt eine Tatsache eine Gleichheit, Freisetzung, Intention von Brüderlichkeit in die Welt kam, ist nicht allein erklärbar aus eben wirtschaftlichen oder sozialen Konfliktsituationen. Wenn man da tiefer hinschaut, erkennt man immer wieder, dass da ein Versuch war, oder eben die Sklavenbefreiung, mehr Liebe in der Welt zu ermöglichen. Mehr von dieser Qualität von Güte, von guten Waren und Schönen, wenn es die alten Griechen sagen. So ein Grundimpuls, der in der Tiefe des Menschen, in seiner Seele, in seinem Wesen vorhanden ist und der eben hin und wieder, wenn er Muße hat, sichtbar wird und sich dann versucht zu vergegenwärtigen, was ist in der heutigen Welt möglich, um mehr von dieser Qualität zu realisieren.
Jetzt haben wir natürlich, die Zeit geht ja schon ziemlich zum, dem Ende entgegen, ja. Von diesem Buch, jetzt hauptsächlich sozusagen auch den philosophisch-historischen Teil angesprochen. Wir haben weder den Teil angesprochen, der hier aus der Biologie kommt. Wir haben auch nicht den Teil angesprochen, der metaphysisch-spirituell motiviert ist. Ich würde auch gerne sozusagen bei deinem Teil bleiben, einfach auch, weil wir dem anderen sowieso nicht mehr gerecht werden könnten und möchte trotzdem jetzt noch am Schluss ein Kapitel aufschlagen, das in sich viel Zeit eigentlich bräuchte, einfach mit der Bitte, es nur kurz anzureißen. Ja. Mit all dem Gesagten, wo stehen wir heute? Wir sind ja nicht unbedingt sozusagen eine Gesellschaft, die in der die Liebe einfach explodiert. Und wo gehen wir hin?
Okay. Gut, das Buch beginnt ja auch mit bestimmten Zitaten von Teilhard de Chardin, von Erich Fromm, die beide quasi so die Grundaussage haben auf verschiedene Weise, nur dass die bisherige Geschichte der Menschheit im gewissen Sinne, das sagt auch Marx, auch eine Vorgeschichte ist. Die bisherigen Evolutions-, Revolutions-, Innovationsprozesse waren immer die gerade schon mehrfach beschriebenen Hybride. Es gab oft eine tiefe Motivation von Liebe, die dann Hybride einging mit den anderen Interessen wirtschaftlicher Macht, politischer Art. Und die These eben, die sowohl Fromm als Chardin auch einige andere wagen, dass die künftige Entwicklung der Menschheit nicht möglich wird, ohne eine stärkere Bewusstheit, Vergegenwärtigung dessen, dass die entscheidende Energie eben das gerade umrissene, was wir Liebe genannt haben, ist, dass die Herausforderung, vor denen wir heute stehen, die kann ich jetzt ökologisch sehen im Außen, was ja relativ eindeutig ist. Wir benutzen diese Welt heute, rotten Arten aus, zerstören die Atmosphäre, um unsere Grundinteressen irgendwo zu befriedigen. Das heißt, es mangelt eindeutig an Mitgefühl, an Verbundenheit mit den anderen Wesen dieser Erde. Und noch so viel Ökotechnik und Umweltrecht, die Erfahrung haben wir ja nur lange genug, ändert das nicht, weil das führt immer nur zu sogenannten wiederum Seiteneffekten. Davon hat dann mehr Elektroautos benutzt oder sich größere, verbrauchsärmere Wohnungen leistet. Ja, sozusagen, solange ich den Grundmodus nicht ändere, werden wir keine ökologische Gesellschaft hinbekommen. Ähnlich so im Inneren, soziale Probleme, seelische Probleme, das sind alles quasi Dimensionen dessen, wo wir Menschen in einer Kultur und Gesellschaft leben, die zu wenig Raum dafür hat, uns in unserer Sehnsucht, Qualität, Fähigkeit als liebevolle Wesen zu organisieren. Und positiv gesehen, jetzt wiederum, das hat Marx ja irgendwann umrissen, das hat auch schon Aristoteles beschrieben. Man kann das erklären, dass es bisher eben nicht anders ging. Wir hatten zu wenig Mittel, zu wenig Technik, zu wenig Wissenschaft, um eine liebevolle Welt zu organisieren. Das heißt, wir mussten immer mit einer bestimmten Gewalt, mit einer bestimmten Grobheit erstmal diese Grundlagen legen. Heute jedoch eben, zumindest in der westlichen Kultur, ist sichtbar, wir haben eigentlich ausreichend Produktivität, Wissenschaft, ausreichend Konsummittel. Wir benutzen einfach viel zu viel davon. Mangels anderer Kultur. Und es wäre also heute quasi, so mit Marx zu sprechen, die Möglichkeit, dass wir eine Kultur entwickeln, die erstmals neben dem klassisch-wissenschaftlichen mehr Räume schafft, um Menschen auch in ihre Liebesfähigkeit zu entwickeln, nicht nur als instrumentelle Wesen. Und wir haben zugleich die Notwendigkeit, dass wir vor Herausforderungen stehen, eine ökologische Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur zu schaffen, die wir wahrscheinlich nicht anders lösen können. Außer, dass wir unsere Liebesfähigkeit in einer neuen Qualität entfalten. Und das, wie gesagt, sowohl die These von Fromm, Erich Fromm in seiner Kunst des Liebens, von Teilhard de Chardin in seinem Phänomen Mensch, sie kommen alle zum selben Schluss. So, wir Menschen haben in der bisherigen Geschichte unsere Liebesfähigkeit in bestimmtem Maße entwickelt. Wir haben sie ausgeweitet von den Anfängen in Form von Gesellschaft, in Form von Wissenschaft und Philosophie, aber sind da überall bisher erst fragmentarisch vorhanden. Und dass noch eigentlich eine stärkere Entfaltung möglich wird. Und die Frage ist nur, wann so ein Wandel oder wann so eine Veränderung des Grundtones von Kultur oder wieder gelingen kann. Das ist eigentlich die Herausforderung, die wahrscheinlich vor uns steht. Und das ist auch der Grund, warum wir also dieses Buch so benannt und geschrieben haben.
Dann darf ich das auch als Schlusswort nehmen. Wir sind ja auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich sage nochmal das Buch, Liebe ist die einzige Revolution. Drei Impulse für Co-Kreativität und Potenzialentfaltung, erschienen im Herder Verlag von Mike Hosang, Gerald Hütter und Anselm Grün. Mike, herzlichen Dank für das, ich fand, sehr spannendes Gespräch. Herzlichen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie hier mit dabei waren, und einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt.
Ja, vielen Dank. Ich fand das auch spannend.